Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Wisst ihr, was ein gefühlsstarkes Kind ist? Ich kannte den Begriff jedenfalls nicht, bis sie sich bei mir gemeldet hat.
Ich bin Christina, ich bin 36 Jahre alt, Mama eines dreijährigen Sohnes, Hundemama, und ich wohne in der Nähe von Mühldorf am Inn, das ist östlich von München. Und ich bin ehemalige Rechtsanwältin und jetzt seit meiner Elternzeit Tanzlehrerin für Bauchtanz in Schwangerschaftsrückbildung mit dem Fokus auf den Beckenboden und auch Beckenbodentrainerin.
Dass Christina nicht mehr in ihrem alten Job arbeitet, hat viel mit ihr selbst und auch mit ihrer Krankheitsgeschichte zu tun, aber auch mit ihrem Kind, das in gewisser Hinsicht etwas anders ist als andere Kinder.
Es ist einfach mit ihm alles in jede Richtung gefühlt intensiver. Also es gibt ja Kinder, die dann irgendwie nur an der Mama hängen und die nur gestillt werden wollen und die schlecht schlafen und sowas. Und bei ihm war das halt alles der Fall, aber in einem ganz extremen Maße. Es klingt oft für Außenstehende komisch und dann denkt man, die übertreibt oder wie auch immer. Oder von der anderen Seite kommen Außenstehende und sagen, oh Gott, die hat ihr Kind gar nicht im Griff, weil der ist ja voll der Wildfang und überhaupt. Also da prallen so ein bisschen die Welten aufeinander.
So beschreibt Christina ihr Leben mit ihrem gefühlsstarken Kind. In dieser Folge reden wir darüber, welche Herausforderungen es dabei gibt, welche Momente besonders schön sind, wie Christina überhaupt zu der Erkenntnis kam, dass ihr Kind gefühlsstark ist und wann andere Menschen damit so nicht wirklich umgehen können und vielleicht auch etwas komisch zu ihr sind. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Wenn du uns mal ganz an den Anfang mitnimmst, du hast gesagt, dein Kind ist drei, aber zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben hast du dein Kind bekommen? Wie war die Geburt? Wie war die Anfangszeit? Kannst du mal ganz kurz beschreiben?
Ja, also ich war 33, glaube ich. Jetzt muss ich direkt zurückrechnen. Genau. Und es war an sich nicht die beste Zeit, weil ich eine Corona-Infektion hatte in dem Jahr davor. Also wir haben mit der ersten Welle, mein Mann und ich beide, Corona bekommen, wo es auch noch keine Impfungen gab und so weiter. Und ich habe leider zu den Fällen gehört, die ganz heftig mit Post-Covid zu tun hatten, also mit chronischer Fatigue, Erschöpfung und ganz, ganz vielen Symptomen, also ein bunter Blumenstrauß.
Weil ihre chronische Fatigue bzw. das Fatigue-Syndrom noch öfter Thema in dieser Folge sein werden, habe ich euch ein paar Infos dazu unter diese Folge gepackt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch auch da gerne mal rein.
Ich war noch sehr geschwächt vom Körper, war gerade in der Wiedereingliederung in den Job eigentlich. Also eben, ich war in einem amerikanischen IT-Konzern als Syndikusanwältin tätig und da haben wir gerade angefangen, dass ich so stundenweise wieder einsteigen kann. Genau, und dann bin ich tatsächlich schwanger geworden und wir haben damit ehrlich gesagt eigentlich so gar nicht gerechnet. Also es war schon so, dass wir gesagt haben, so jetzt könnten wir uns dann mal ein Kind vorstellen. Aber durch meinen schwachen Körper und auch ja halt einfach nicht zu die Gelegenheiten, haben wir eigentlich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell passieren kann. Und das hat sich dann leider auch natürlich ziemlich durchgezogen. Also durch die Schwangerschaft, die ist ja für den Körper schon auch intensiv und eine weitere Belastung, ist das Ganze mit der Wiedereingliederung dann letztlich gescheitert. Also es war einfach, der war eh schon so geschwächt und dann kam das noch obendrauf und dann habe ich es erst immer wieder versucht und haben letztlich aber die Frauenärzte auch gesagt, das ist viel zu kritisch, wir nehmen dich da jetzt raus. Und dann war ich halt in einem Beschäftigungsverbot und musste auch sehr, sehr viel liegen, leider, in der Schwangerschaft. Und das hat sich einfach so dann auch durchgezogen. Also ich bin dadurch auch ziemlich erschöpft in die ins Wochenbett gestartet, in die Elternzeit gestartet. Auf der anderen Seite war es aber auch wieder ganz spannend, dass, das hatte ein Neurologe damals gesagt, dass diese ganzen neurologischen Themen, also auch bei neurologischen Autoimmunerkrankungen und so weiter, das ist ganz ähnlich, dass oftmals durch die Hormone in der Schwangerschaft und Stillzeit Symptome sich verbessern.
War das so bei dir?
Ja, es war tatsächlich so. Also ich war dann in der Schwangerschaft, das war eher, also mit vorzeitigen Wehen und verkürzter Gebärmutterhals, das waren eher einfach Schwangerschaftsthemen, die auf einen geschwächten Körper draufkamen. Aber diese ganzen, also ich hatte ganz schlimm mit Schwindel zu tun, Brain Fog, also die haben gedacht, ich hätte einen Schlaganfall gehabt potenziell, weil einfach alles im Kopf nicht mehr funktioniert hat.
Ganz kurz, du hast gerade ein Fremdwort benutzt. Was ist Brain?
Brain Fog, ja.
Ja, kannst du das kurz
Brain
erklären?
Brain Fog, das, ja, sehr gerne. Das ist Ganz typisch bei Post-Covid, da haben das ganz viele auch, das ist, dass man Worte nicht mehr findet. Also zum Beispiel so kleine, doofe Kleinigkeiten, die passieren auch manchmal im Mama-Alltag, wenn man müde ist, aber dass du nicht mehr zugreifen kannst auf die Worte. Ich habe dann immer zu Reißverschluss, habe ich Rollladen gesagt und solche Sachen.
Ah.
Oder du willst einen Satz sprechen und es kommt einfach nicht raus. Oder dass man Sachen in den Kühlschrank räumt, die nicht in den Kühlschrank kommen. Also so Kleinigkeiten passieren manchmal auch so im Alltag. Und das aber in einem Maße, wo du wirklich an dir selbst zweifelst. Und ich habe davor eben auch auf Englisch Vertragsverhandlungen geführt und habe gedacht, ich kriege ja nicht mal auf Deutsch einen geraden Satz raus. Also es war war sehr, sehr eigenartig, was da im Kopf passiert ist. Also und es war auch nicht immer so. Manchmal konnte man auch ganz klar sprechen und dann waren es so ein paar von außen vielleicht ganz ganz süße Aussetzer, wo man halt eher schmunzelt und das jetzt nicht so ernst nimmt. Aber wenn man selber halt merkt, ich habe das ständig, ist das echt gruselig. Genau.
Und aber das war dann nur kurz. Du hast dann gerade gesagt, also das war dann besser, als du quasi nach der Geburt und auch mit der Stillzeit.
Ja.
Ja. Weil da in der Zeit ging es mir nämlich auch sehr gut. Also das kann ich gut nachvollziehen. Aber beschreib gerne mal du, wie es dir da ging.
Also ich fand es wirklich ganz erstaunlich, dass unser Körper offensichtlich so schlau ist, dass der mit den Hormonen alles tut, dass wir schaffen, das Kind großzuziehen und da zu sein, egal was sonst außenrum passiert. Zumindest in dieser Schwangerschaft und Stillzeit. Also das fand ich ganz, ganz spannend, dass es da besser ging. Und da war aber jetzt in meinem Fall ja auch nicht ganz klar, ist das jetzt wirklich, liegt das wirklich daran? Oder ist es halt einfach, weil Corona jetzt länger zurückliegt und jetzt geht's besser? Also das wusste ich jetzt nicht so genau. Und dann habe ich aber nach ein, dreiviertel Jahren habe ich dann abgestillt und wollte zurück in meinen Job, in Teilzeit und Elternzeit. Und da kam dann tatsächlich das alles ziemlich heftig wieder. Kann natürlich auch die Zusatzbelastung sein vom Job her, aber es war wirklich mit dem Abstillen und ein paar Wochen später ging das massiv wieder los. Von dem her glaube ich, dass da schon was auch dran ist, dass unsere Hormone da ganz schön viel tun, um uns zu unterstützen in so einer Zeit.
Definitiv. Wir wollen eigentlich auch über dein Kind sprechen, aber noch mal kurz zu dir. Es geht ja auch um dich natürlich als Mutter. Als es dir dann wieder schlechter ging, als du zurück in den Job wolltest, wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann wieder aufgehört zu arbeiten oder wie war das dann?
Ja und nein. Also es ist so gewesen, dass ich eh in der Elternzeit schon angefangen habe, mir eigentlich erstmal hobbymäßig aber ein zweites Standbein aufzubauen, eben durch diese Tanzlehrerausbildung mit dem Fokus auf Schwangerschaft und Rückbildung. Und das wollte ich eigentlich so nebenher machen und bin dann eben in den Job wieder zurückgegangen und habe einfach sehr, sehr schnell gemerkt, also ich bin auch da schon, ich bin tief erschöpft in den Job zurück. Also eigentlich hat es überhaupt nicht gepasst und ich war einfach fix und fertig, weil zusätzlich zu den diversen Corona-Symptomen, die ich da hatte, und dann kamen so viele Unverträglichkeiten dazu, ich konnte ganz viele Sachen nicht essen, dann kommst du als Mama ja aber in der Regel, wenn du ein intensives Kleinkind hast und einen intensiven Job, kommst du ja nicht dazu, dich jetzt perfekt gesund immer zu ernähren. Und das war dann einfach so ein Struggle die ganze Zeit, wie man das alles jetzt unterbringt. Also es war ziemlich schwierig alles. Und ich habe es aber versucht im Job, weil ich ja auch dachte, ich muss ja auch wieder ein Teil, also es musste auch wieder Geld reinkommen. Also ganz klassisch gesagt, ich meine, ich hatte eh das Glück, dass ich relativ lange mit den anderthalb Jahren zu Hause bleiben konnte. Und ich wollte es versuchen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team auch in der Firma gehabt. Also sehr stressiger Job, aber wirklich ein tolles Kollegenteam. Und habe aber dann einfach gemerkt, ich kann gar nichts mehr schaffen. Und mein Sohn ist sowieso ein Kind, das immer schon sehr schlecht geschlafen hat, wahnsinnig intensiv gestillt werden wollte, sehr an der Mama hing und so. Und ich habe mich in jede Richtung einfach nur noch zerrissen irgendwie. Und dann habe aber trotzdem weitergemacht, weil muss ja irgendwie weitergehen. Und dann hatte ich einen Influenza-Infekt gleichzeitig mit einem Keuchhusten. Also mein Körper hat da auch alles an Infekten angezogen. Ich war nur noch dann irgendwie mit diversen Krankheiten unterwegs. Und dann kamen diese zwei heftigen Sachen. Und dann kam Post-Covid wie so zurück. Also das war wie so ein Schalter umgelegt. Und dann hat es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und mein Körper war einfach durch. Und ich hatte eine neue, sehr, sehr gute Hausärztin zum Glück zu diesem Zeitpunkt gefunden, die dem auch nachgegangen ist, also die auch wirklich gesagt hat, Nee, wir lassen das jetzt nicht einfach so sein, wie es ist. Ich habe davor auch versucht, anders Hilfe zu bekommen. Und da hat es halt geheißen, ja, muss jetzt halt damit leben und ist halt schwierig und wissen wir auch nicht so genau. Und die hat sich da wirklich reingefuchst und kannte sich auch sehr gut aus ihrer eigenen Erfahrung mit Patienten. Und die hat dann zu mir halt auch knallhart gesagt, also pass auf, entweder du hörst jetzt wirklich auf, du änderst dein Leben radikal, oder du wirst für immer so ein Fatigue-Fall sein, der dann irgendwann einfach bettlägerig ist und nicht mehr rauskommt. Du hast jetzt noch eine Chance rauszukommen, es wird dauern, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann ist irgendwann einfach vorbei. Und nach so einer harten Ansage lässt man sich dann natürlich Krankschreiben rausnehmen und legt erstmal, so gut es geht, die Sachen auf Eis. Aber es ist natürlich mit kleinem Kind auch, muss man ja trotzdem da sein und funktionieren. Also es war dann schon ein schwerer Weg, aber letztlich der richtige.
Ja, das ist eine krasse Ansage von einer Ärztin, aber ich glaube, sowas rüttelt einen dann auch so ein bisschen wach, wenn einem ein Arzt sowas ganz klar sagt. Du hast gerade öfter dein Kind angesprochen und sowas gesagt wie intensives Kleinkind, hat nicht gut geschlafen. Schauen wir mal auf dein Kind. Wir reden ja heute auch drüber, warum das Kind, das klingt immer so komisch, das Kind anders ist als andere, das klingt, als wäre er sonderbar, aber das meine ich ja damit gar nicht. Aber du hast ja schon ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, mein Kind hat andere Bedürfnisse oder ist anders als jetzt ki andere Kinder im Umfeld, oder? Wie hast du das gemerkt?
Ich hatte dieses Grundgefühl, diese Intuition irgendwie schon relativ bald. Also es ist einfach mit ihm alles in jede Richtung gefühlt intensiver. Also es gibt ja Kinder, die dann irgendwie nur an der Mama hängen und die nur gestillt werden wollen und die schlecht schlafen und sowas. Und bei ihm war das halt alles der Fall, aber in einem ganz extremen Maße. Und dann auch, er war sehr früh, also extrem früh schon aktiv, wollte halt die Welt entdecken, hat sehr, sehr früh auch mit diesen ganzen Wutanfällen gestartet und so. Und es klingt oft für Außenstehende komisch und dann denkt man, ah, die übertreibt oder wie auch immer. Oder von der anderen Seite kommen Außenstehende und sagen, oh Gott, die hat ihr Kind gar nicht im Griff, weil der ist ja voll der Wildfang und überhaupt. Also da prallen so ein bisschen die Welten aufeinander. Und ich hatte dann ein Erlebnis mit einer ganz guten Freundin von mir, die ist selber Kinder, also arbeitet mit Kindern und Jugendlichen als Psychotherapeutin, und hat auch ein Kind im gleichen Alter. Wir waren zusammen spazieren und sie hat das dann halt mal wirklich miterlebt, so einen ganz extremen Wutanfall in so einer Situation, wo er eigentlich eben auch noch sehr, sehr klein war und hat gesagt, hast du schon mal das Wort gefühlsstark gehört und kennst du die Nora Imlau? Das ist ja eine ganz bekannte Journalistin in dem Bereich.
Der Name Nora Imlau und ihre Bücher, die sind in dieser Folge immer mal wieder ein Thema. Ich kannte Nora Imlau nicht wirklich, bevor ich Christina kennengelernt habe. Und ich mache jetzt auch keine Werbung für sie und für ihre Bücher. Aber sie ist eine erfolgreiche Autorin im Bereich Familien- und Kinderthemen und vor allem auch zum Thema gefühlsstarke Kinder. In den Shownotes findet ihr deshalb ihre Homepage. Da könnt ihr euch selbst ein Bild von der Autorin und ihren Büchern machen.
Und hat mir sehr nahegelegt, mich damit zu befassen. Ich habe gesagt, ich habe davon schon gehört, aber ich will ihm keinen Stempel aufdrücken und vielleicht sehe ich es auch nur einfach übertrieben. Und er hat gesagt, darum geht es gar nicht, dass das übertrieben ist oder ein Stempel sein soll, sondern es geht darum, wenn man die Augen dann halt aufmacht und das halt mal so wahrnimmt oder akzeptiert, dass man auch ganz anders mit dem Kind umgehen kann. Und das war für mich auch so ein ganz wichtiger Moment, einfach, dass ich bei ihr auch da gemerkt habe und auch heute noch merke, dass sie ihn halt auch richtig toll finde, total gern mag, also dass sie meine Gefühle für ihn teilt und halt sagt, ja, und trotzdem ist er halt einfach ein bisschen mehr als andere Kinder. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Themen zu befassen und ich habe diese Bücher gelesen und habe einfach, also auch jetzt, wenn ich die, ich lese die immer wieder mal, wenn ich durchschaue, ich habe gefühlt jede Zeile unterstrichen. Also ich habe mich endlich wiedergefunden und verstanden, gefühlt und auch gemerkt, deswegen ist jetzt mein Kind nicht irgendwie, wie du vorhin auch gesagt hast, der ist jetzt nicht normal, der ist einfach anders normal und es gibt. Also laut dieser Nora Imlau sind es ungefähr 7% der Kinder, die eben in dieses gefühlsstarke Spektrum sozusagen reingehören. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Blumenstrauß, manche sind mehr, manche sind weniger, aber es ist gar nicht so selten. Und genau, ich kann jetzt auch besser damit umgehen, aber am Anfang war das wirklich schwierig, weil ich mich auch selbst immer so angezweifelt habe und echt gedacht habe, vielleicht bin ich übertrieben empfindlich, ich bin nicht belastbar, auch durch meine Gesundheit, keine Ahnung. Also es war gut, dann einfach da auch hinzuschauen und zu sagen, okay, das ist so und jetzt kann man ganz anders damit umgehen.
Ja, und ich verstehe aber auch deinen Punkt, jemand, also einem Kind einen Stempel aufdrücken, finde ich auch immer so schwierig. Gerade in der Anfangsphase als Neumutter finde ich immer, jedes Kind ist anders. Das ist so ein Satz, der mich immer geprägt hat in meiner Mutterrolle.
Ja.
weil ich das auch immer so schwierig fand, so Tipps anzunehmen, weil ich mir immer dachte, was bei deinem Kind funktioniert, muss ja nicht bei meinem funktionieren.
Ja.
Und wenn mein Kind da traurig ist, heißt das nicht, dass dein Kind da traurig ist. Also ich finde das immer sehr schwierig, dann gleich zu erkennen, vielleicht ist da wirklich ein besonderes Bedürfnis bei dem Kind, das man stillen muss oder mit dem man umgehen muss.
Ja.
Kann ja auch einfach sein, dass es ein Charakter ist. Oder
ja.
Also ich finde das schwierig, das so früh auch schon festzustellen. Ich fand es ganz spannend. Ich habe vorhin meinem Mann erzählt, also heute, was nimmst du heute auf? Ich so, ja, heute geht es ums gefühlsstarke Kind. Und dann hat er unseren Sohn angeguckt und hat gemeint, du bist doch auch ein gefühlsstarkes Kind. Ich meinte, nee, das ist was ganz anderes. Also unser Kind hat auch drückt manchmal seine Gefühle stark aus, aber das ist nicht im Entfernen, also wir haben ja auch schon im Vorfeld gesprochen und ich habe mich damit beschäftigt, das, was du meinst.
Mhm.
Deswegen fände ich es mal super, wenn du mal so ein bisschen erklären könntest, du hast gesagt, du hast in dem Buch fast jeden Satz unterstrichen. Was waren das so für Sätze? Also was macht dein Kind so aus, dass du sagst, es ist gefühlsstark?
Die Intensität von allem. Also die sowohl die Freude, dieses Lachen, also wenn der an irgendwas dran ist, wenn der glücklich ist, es ist unglaublich, wie glücklich dieses Kind ist. Also in einem Maße, dass es dich so mitreißt. Und da sagen jetzt vielleicht auch viele Eltern, ja, ist bei meinem Kind ja auch und das ist ja immer so. Aber in jede Richtung, also es ist, wenn Leute ihn so erleben, dass sie sagen, mein Gott, so ein glücklicher Junge und so ein Schau, also so in diese Richtung, aber halt genauso heftig in die Trauer, in die Wut, in die Anhänglichkeit. Also es ist für ihn, er nimmt die Welt nochmal anders wahr als so der Durchschnittsmensch oder das Durchschnittskind sozusagen, ganz doof gesagt. Er hat von klein auf auch, du hast eine Mini-Veränderung, wir haben ein sehr großes Wohnzimmer zum Beispiel, du hast eine Mini-Veränderung, irgendwas steht ein bisschen woanders und er sieht es halt sofort. Also diese ganzen Kleinigkeiten, dann auch, dass er unglaublich durchsetzungsstark ist, aber halt auf einem Level, wo du sagst, also wenn mir jemand erzählt, boah, wir hatten heute 20 Minuten Wutanfall, das war echt anstrengend und das war zweimal am Tag, dann ist das für viele schon sehr, sehr anstrengend. Also ich meine, jeder Wutanfall mit Kind ist intensiv, aber wir haben das halt dann 10-mal so viel und dann in dieser Intensität, die einfach wahnsinnig viel Kraft kostet auch, um das zu begleiten. Und ich will halt auch nicht nur von oben autoritär erziehen und das alles unterbinden, weil ich ja auch weiß, dass es für ihn einfach auch schwierig ist und dass er ja nicht irgendwie jetzt Drama macht und manipuliert, oder so, sondern dass es für ihn gerade wirklich dramatisch ist. Und wenn ich in die Augen schaue und sehe, der ist zutiefst verzweifelt, dann kann ich da auch viel besser für ihn da sein. Aber es kostet halt unglaublich viel Kraft. Und es ist schwer zu beschreiben, weil genau das, was du sagst, was auch dein Mann jetzt gesagt hat, ist halt auch bei vielen so, dieses Wort gefühlsstark, erkennt es nicht jeder, also was dahinter steckt sozusagen, es ist ja keine Diagnose, sondern es ist eigentlich eine Beschreibung von einer Charaktereigenschaft oder von einem speziellen, ja, Wesensmerkmal. Und es geht auch stark in die Richtung der Hochsensibilität. Also es ist wohl so, dass gefühlsstarke Kinder oder Erwachsene, man bleibt ja gefühlsstark, sehr oft auch hochsensibel sind, nicht zwingend umgekehrt. Also ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr sensibel, also eher so ein hochsensibler Typ, aber jetzt nicht so gefühlsstark wie mein Sohn in jede Richtung.
Mit Hochsensibilität habe ich mich tatsächlich schon selbst mal kurz beschäftigt. Warum, das erfahrt ihr etwas später in dieser Folge. Zu diesem Thema gibt es aber auch in Verbindung mit gefühlsstark viele hilfreiche Links und die ich am besten fand, habe ich euch unter diese Folge gepackt.
Es ist auch so, das beschreibt auch Nora Ömler in ihren Büchern auch immer sehr schön, dass oftmals, wenn man so die Geschichten von jetzt erfolgreichen Erwachsenen sich anschaut oder bekannten Erwachsenen, die auch was erreicht haben im Leben, dass das oft gefühlsstarke Kinder waren, die auch sehr gelitten haben unter dieser Gefühlsstärke. Also die dann halt sehr, sehr auch unterdrückt wurden, aus allen möglichen Schulen rausgeflogen sind. Also die einfach nicht brav waren, sondern frech und so durchs Raster gefallen sind. Und ja, das ist eben auch was dem anheim ist und wo ich halt merke, dass wir in unserer Gesellschaft oder ich selber auch sehr damit kämpfe, dann zu sagen, ist mein Kind jetzt einfach frech, muss ich da jetzt strenger sein oder ist er einfach, tickt er da nochmal ein bisschen anders und ich muss damit anders umgehen. Und das ist eben was ich schon merke, das ist ja oft auch total lieb gemeint von anderen Eltern, also das mit den Tipps geben, was du auch gesagt hast. Und es ist ja oft auch was Gutes dabei, aber eben, es funktioniert nicht jedes Kind anders und diese ganzen klassischen Gefühlsregulationsstrategien, bliblablub. Wir haben echt viel davon gemacht und vieles funktioniert einfach mit einem gefühlsstarken Kind nicht. Und es ist eben mehr als nur, er hat intensive Gefühle, sondern da ist wirklich richtig Wumms dahinter. Was es auch, was das Leben unglaublich schön auch machen kann, aber was einfach auch also eben Kraft kostet und auch Zeit. Also du musst dir wirklich auch viel Zeit nehmen, um dann da auf ihn einzugehen und da wirklich gut da zu sein. Und es ist schon eine Hausnummer. Also ich würde mir schon manchmal wünschen, ganz ehrlich gesagt, dass er auch einfach mal ein Puzzle macht oder ein Buch liest oder dass man so diese, dass man in einem Café mal ruhig sitzen kann, wie es ja bei Eltern in der Regel jetzt nicht dauerhaft geht, aber trotzdem in einem anderen Level mal. Und das wird jetzt gerade auch besser mit ihm, er wird ja auch älter, aber man merkt es schon, das ist oft so, also wir hatten jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr friedvolle Phase die letzten Wochen und haben so gesagt, ah, jetzt wird's alles irgendwie entspannter. Und jetzt kommt sozusagen das Altvertraute wieder. Also da ist diese stressigen Phasen versus diese Sonnenscheinphasen in so einem Kleinkindleben sind bei uns gefühlt so ein bisschen umgekehrt wie bei anderen Kindern. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe total, was du meinst. Ich fand es nur interessant, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Du hast gesagt, das ist ja kein medizinischer Begriff, gefühlsstarkes Kind. Und ich glaube, sowas macht es auch manchmal schwierig, wenn man, also ich finde das im Allgemeinen bei uns in der Gesellschaft schwierig, wenn du jetzt nicht gerade das, wenn du nicht sagen kannst, ich habe das und das, was jeder kennt, ist es schwierig, das zu etablieren, dass es irgendwie, aber was ist mit, dass man handeln muss, wenn du weißt, was ich meine. Also ja. Wenn ich jetzt nicht sagen kann, ich habe eine Magen-Darm-Infektion oder sowas, ja. Das ist dann für den Menschen schwierig. Oder auch alles, was in Richtung Psyche geht oder sowas.
Genau.
Das ist immer schwierig, mit umzugehen. Was ich mich noch gefragt habe, als du das so beschrieben hast im Vorfeld, einmal so dieses ganz krass Glückliche, aber dann auch dieses ganz krass Traurige, habe ich mich gefragt, da gibt's ja auch eine Art der Depression. Hast du dir dann auch irgendwelche Gedanken in die Richtung gemacht, ob da vielleicht sowas dahinter stecken könnte, schon bei so einem kleinen Kind? Ich weiß nicht, wann sowas starten kann. Ich bin ja kein Mediziner. Waren auch Gedanken in die Richtung oder vielleicht auch mal über, weiß nicht, ob man dann auch über ADHS nachdenkt oder überhaupt über alles, was so im Raum schwebt.
Also Depression tatsächlich nicht. Aber absolut ADHS und diese ganz, da gibt es ja ganz viele Sachen, auch Autismus zum Beispiel, ist auch was, glaube ich jetzt bei ihm nicht, aber es ist schon auch so, und da auch dafür wieder diese Bücher von der Nora Imler auch sehr geholfen und dieses ganze Fachwissen, was ja inzwischen da auch mehr und mehr wächst, dass oftmals Kinder, die so gefühlsstark sind, halt dann doch auch ADHS haben können oder was aus diesen Bereichen, oder es gibt auch was, das nennt sich PDA, das ist jetzt ganz, ganz laienhaft und kurz gesagt, so dass die sehr schwer mit Autoritäten umgehen können und an sich sehr angepasst wirken und dann aber vor allem zu Hause knallt die ganze Zeit. Und auch das ist ja was, wo ja die meisten Eltern sagen, das ist ja ganz normal, der reißt sich im Kindergarten zusammen und daheim knallt dann. Ja, aber es gibt auch die Kinder, wo du willst, also ich habe es, also eine Bekannte von mir, die hat tatsächlich auch ein Kind mit der Diagnose inzwischen und hat gesagt, das hat ihr niemand geglaubt und jeder hat gedacht, sie übertreibt und sie ist jetzt tatsächlich ganz froh, dass sie jetzt in dem Fall eine medizinische Diagnose hat. Nichtsdestotrotz, wie du schon so schön gesagt hast, es wird halt auf die Psyche geschoben. Also da funktioniert das im Kopf anders, aber es wird halt auf die Psyche geschoben, weil es ist halt nicht sichtbar.
Was für eine Diagnose hat die Bekannte von dir? Sorry.
PDA nennt sich das.
Ach, das war das, okay. PDA, so blöd das klingt, kannte ich nur als Schmerzmittelmöglichkeit bei der Geburt. Aber auch da habe ich mal ein bisschen für euch recherchiert. Schaut gerne mal unter diese Folge. Da gibt es ein paar Links, die ich ganz hilfreich und interessant fand.
Das ist eben nochmal so ein bisschen extremer einfach vom Verhalten her, weil das Kind an sich erstmal angepasst wirkt und dann du dann wirklich auch als Eltern hinterfragt wirst und dann heißt, nee, das bildest du dir ein, weil man ihn halt daheim ganz anders erlebt. Und das ist halt das, was das alles auch so schwierig macht, weil man, also ich mich auch sehr oft hinterfragt habe, ob ich jetzt wirklich übertreibe, ob ich zu empfindlich bin. Wenn man sich dann damit aber befasst, dann denken wir da, okay, nee, es ist einfach so. Und ich bin auf der einen Seite sehr froh, dass gefühlsstark halt keine Diagnose ist, weil es ist einfach ein ganz normales Kind, was halt einfach alles sehr viel intensiver wahrnimmt. Und auf der anderen Seite, genau, wenn man halt sagt, das Kind hat einen Magen-Darm-Infekt, dann sagen die Leute, oh Mann, gute Besserung, ihr Armen, das ist ja anstrengend, das ist bestimmt knatschig. Und bei den anderen Sachen versteht man es nicht. Und meine ganz wundervolle Heilpraktikerin, die mich jetzt auch durch Post-Covid so toll begleitet hat, hat immer gesagt, also die hat selber Pflegekinder gehabt. Der eine war behindert im Rollstuhl und der andere war Autist. Und sie hat gesagt, und bei dem behinderten Kind im Rollstuhl hat sie so oft Unterstützung angeboten bekommen, hat Mitgefühl bekommen und um Gottes Willen, der Arme, ihr Armen. Und es wurde so richtig ernst genommen. Und bei dem Autisten, mit dem wollte niemand was zu tun haben, da haben die gesagt, ah, das ist doch komisch und der soll sich doch nicht so anstellen und was hat der denn immer? Und sie hat gesagt, das ist eine Krankheit. Er stellt sich nicht an, aber was die Leute nicht sehen, können sie nicht greifen.
Wünschst du dir auch manchmal eine Diagnose für dein Kind? Also so eine richtige?
Ich bin noch sehr zwiegespalten. Also nachdem wir jetzt gerade kurz vor unserem Podcast diese für unsere Verhältnisse echt tiefenentspannten Wochen hatten, denke ich gerade, ah ja, komm, das wird schon alles. Aber es war schon so, dass zwischendurch, dass ich echt dachte, naja, irgendwie hätte ich schon ganz gerne mal eine Diagnose, damit man selber nicht für irgendwie verrückt gehalten wird, sondern dass man auch mit Erziehern anders sprechen kann. Und sind wir halt auch auf der Thema, an dem Punkt, dass wir halt schauen, in welchen Kindergarten er jetzt kommt. Und halt auch merken, also so ein Regelkindergarten ist für ihn halt wahrscheinlich äußerst schwierig. Er ist jetzt gerade noch bei einer Tagesmutter, die ganz, ganz toll ist, ganz liebevoll auch mit ihm umgeht, selber auch sehr gut mit diesen Themen sich auskennt und die halt auch sagt, puh, also ihm ist halt ja oft schon bei den 3, 4 Kindern alles zu laut und zu viel und er hält sich die Ohren zu und zieht sich zurück oder fängt dann halt an, total zu schubsen und zu hauen, weil ihm alles zu viel ist und so. Und da denke ich mir schon manchmal, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn man wirklich sagen könnte, hör mal, der hat, keine Ahnung, ADHS, was auch immer es ist. Bei ihm funktioniert das alles ein bisschen anders, bitte versuch damit umzugehen. Auf der anderen Seite ist man natürlich froh über alles, was jetzt nicht krankhaft diagnostiziert ist und ihm halt irgendwie einen Stempel aufdrückt. Weil er ist ja trotzdem einfach ein ganz normales Kind. Also.
Wie ist denn so dein Alltag? Wie ist es so? Du hast schon öfter beschrieben, dass man vielleicht auch dich mal komisch beobachtet oder dir Tipps gibt oder wie auch immer mit Kind. Wie ist es so, in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, im Alltag unterwegs zu sein, wenn dein Kind, sag ich jetzt mal, so einen Moment hat, wo einfach die Gefühle raus müssen?
Also es wird besser für mich sozusagen, aber es ist schon sehr schwer. Also ich wurde sehr autoritär erzogen und sehr auf brav sein und man darf nicht auffallen und was sollen die Leute denken. Und das macht es dann schon schwierig in solchen Momenten, dass ich auf der einen Seite weiß und dass ich ihn sehe und denke, oh Gott, er ist einfach gerade so verzweifelt, er kann da gerade selber nicht raus. Und auf der anderen Seite aber dann da ruhig zu bleiben, liebevoll zu begleiten, die Leute außenrum zu ignorieren, ist schon sehr, sehr schwierig. Und wir hatten auch mal eine Situation, das war wirklich schlimm. Also das, ich teile das jetzt einfach, weil das ist für mich eigentlich sehr, sehr schwierig gewesen. Aber ich finde es wichtig, weil ich glaube, dass es anderen Eltern auch so geht, dass wir beim Supermarkt waren und da halt wieder einen richtig üblen, sehr, sehr, sehr langen Wutanfall hatten, der dann auf dem Parkplatz sich noch ewig fortgesetzt hat. Und eine Frau, die neben mir ins Auto einsteigen wollte, das hatte ich gar nicht gesehen, die hat dann eben da gewartet und hat dann, da habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, Sie wollen ja durch. Und dann hat sie gesagt, es ist bewundernswert, wie lange Sie so ruhig geblieben sind. Und die hat das tatsächlich nicht blöd gemeint, sondern hat mal gemerkt, das war sehr wertschätzend. Und dann habe ich halt zu ihr noch so gesagt, gesagt, Dankeschön, aber es ist nicht immer so. Und dann ist sie nach Hause gefahren und es ging weiter und weiter und weiter. Und es ist völlig, weil er wird dann auch so körperlich, also er fängt dann halt an zu schubsen, zu hauen, zu beißen, wo man halt auch nicht sagen kann, ich begleite jetzt diesen Wutanfall und setze mich daneben und bin einfach da, weil er geht halt auf einen los. Und da muss man halt Grenzen setzen, ganz klar. Und da ging es dann halt so weiter und ich hatte noch so diese Worte von ihr im Kopf und bin dann so wütend geworden und habe ihn dann so an den Schultern gepackt und festgehalten und geschüttelt und angebrüllt und habe mir dann gedacht, naja, wenn die das jetzt sehen würde, würde sie nicht mehr sagen, schön, dass sie so ruhig geblieben sind. Und da habe ich mich dann halt danach auch so geschämt, dass ich es nicht geschafft habe. Wo ich mir auch dachte, naja, also einen Tag später habe ich dann gedacht, okay, es war halt einfach richtig krass und richtig lang und da flippt jeder mal aus, aber das ist halt schon mit einem gefühlsstarken Kind einfach auch eine andere Intensität. Und ich habe mir beide, also mein Mann auch, der ist jetzt auch echt gut geworden, dass er halt ihn liebevoll begleitet und dass wir halt versuchen, auch mit ihm zu sprechen, danach, davor, dass man wirklich ihn sieht und seine Gefühle sieht, seine Bedürfnisse sieht und nicht mehr autoritär sozusagen von oben drauf hat und sagt, du hast jetzt still zu sein, trotzdem aber Grenzen setzt. Das ist ja so eine ganz schwierige Gratwanderung. Aber ich bin jetzt mehr bei mir, aber zwischendurch war es äußerst schwierig für mich, gerade auch noch mit der gesundheitlichen Situation von mir selber, dass ich ja immer wieder dann nicht da sein konnte für ihn, weil ich halt meine Pausen machen musste, um halt man macht bei diesem Post-Covid, das nennt sich, oder Fatigue, das nennt sich Pacing. Also man kriegt so Zeitfenster, wo man aktiv sein kann und Zeitfenster, wo man wirklich gar nichts tun darf. Und dann kann man das so Stück für Stück ausweiten. Genau, und die musste ich halt ganz strikt einhalten. Und dann kam das halt dazu, dass gefühlsstarkes Kind kostet Kraft. Dann hat man irgendwie so einen Streit gehabt mit dem Kind. Dann muss man sich wieder hinlegen, kann nicht da sein. Also dass ich da schon sehr emotional auch gekämpft habe und immer ein schlechtes Gewissen hatte ihm gegenüber. Und inzwischen, also zum einen geht es mir gesundheitlich viel besser, zum Glück, und zum anderen kann ich jetzt auch besser damit umgehen, wenn er diese extremen Gefühle hat und auch wenn ich mal drüber bin und drüber gehe, dass ich mit uns beiden danach auch nachsichtig sein kann. Aber es ist ein krasser Weg. Ich meine, es ist jetzt 3¼, und es dauert halt noch, wenn andere Eltern sich jetzt vielleicht hier wiedererkennen oder ihr Kind wiedererkennen. Ich glaube, wir Mütter dürfen lernen, ein bisschen liebevoller und milder mit uns umzugehen, weil es einfach ein krasser, krasser Job ist, den wir stemmen. Und ja, meistens auch nicht nur das, sondern halt noch Haus und Familie und potenziell selber eigener Job dazukommt. Und mit einem gefühlsstarken Kind darf man, glaube ich, lernen, noch ein bisschen mehr Selbstfürsorge einzubauen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, weil es einfach intensiv ist alles.
Da hast du vollkommen recht und ich danke dir auch, dass du das geteilt hast. Ich weiß genau, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich die Situation mit dem Schütteln und Lautwerden. Das ist ja sowas, ja, was man eigentlich immer vermeiden möchte. Auch ich möchte immer auch vermeiden, laut zu werden. Einfach nur bestimmt, ich nehme immer vor, ich bin jetzt bestimmt so. Also ich sage es in einem bestimmten Ton, aber man kommt halt auch an seine Grenzen und genau das, was du sagst, man vergisst manchmal, dass man ja auch noch selber, das klingt total bescheuert, ein Mensch ist, der Bedürfnisse hat, der halt auch was mit sich rumträgt, der vielleicht auch nicht immer stabil ist, nicht immer glücklich ist. Und das dann immer hinten anzustellen, ist wahnsinnig schwierig. Also deswegen ziehe ich da meinen Hut vor dir, dass du das alles so gut hinbekommst. Also deswegen darfst du auch so eine Situation mal erlebt haben. Und ich finde es gut, dass du das geteilt hast. Vielen Dank dafür. Was mich noch interessiert hat, du hast gesagt, du brauchst diese Pausen. Wer ist dann für euer Kind da? Ist da immer dein Mann dann da oder bekommt ihr noch Unterstützung?
Also das war ganz schwierig, als das losging, also wo ich, also als quasi Post-Covid-Klappe die zweite dann drauf kam, vor einem guten Jahr war das, ich glaube Oktober 23 war das dann, und ich von heute auf morgen raus war, da hatte ich wirklich Zeitfenster, die ich aktiv sein durfte, von 4x15 Minuten. Und aktiv sein heißt nicht Sport machen, sondern aktiv sein heißt nicht im Dunkeln liegen, um den Körper wieder Kräfte sammeln zu lassen.
Also 4x15 Minuten am Tag?
Ja, okay. Genau, eine Stunde. Es ist nichts. Es ist auch ohne Kleinkind nichts und es ist mit Kleinkind katastrophal. Und da hat mein Mann dann erstmal, ich glaube 3 oder 4 Wochen hat er Urlaub genommen. Und dann haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut aus Freunden, Bekannten, Familie, die uns unterstützt haben. Also was ich dann in diesen Aktivzeitfenstern gemacht habe, war halt dann mal das Kind fertig machen für den Kindergarten, Kinderkrippe damals dann noch. Und dann halt Netzwerk gestalten und sagen, okay, wer kann da kommen, wer kann da kommen? Und mein Mann ist im Schichtdienst, was von Vorteil und von Nachteil sein kann. Genau, und wir haben halt dann irgendwie versucht, die Leute um den Schichtdienst rumzubauen, weil er halt dann unter der Woche ja öfter auch mal da war, weil er halt da dann frei hatte, aber am Wochenende gearbeitet hat. Und dann konnte zum Beispiel halt die Patentante aus München kommen, weil die dann frei hatte und so. Und dann halt auch hier, also wir haben dann auch gemerkt, dass wir wirklich sehr, sehr liebe Leute auch hier schon haben, weil wir sind aus München rausgezogen im ersten Covid-Zeitraum. Das heißt, wir haben hier halt die Nachbarn gekannt und sonst nicht viele, weil ihr einfach nicht unterwegs warst. Und dann halt eben erst so durchs Kind so andere Mütter und eine Freundin von mir war aus München mit rausgezogen, zufällig mit ihrem Partner auch. Und wir haben dann gemerkt, was wir eigentlich doch für gute Freunde und für gute Menschen um uns haben, die halt wirklich unterstützt haben. Und auf der anderen Seite war es trotzdem auch sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich dann doch oft über diese Zeitfenster hinausgegangen bin, weil es einfach nicht anders möglich war. Also ja, aber da ist halt, also mein Vorteil an Anfangszeiten war halt wirklich diese knallharte Aussage von der Ärztin, dass ich wusste, ich muss, weil ich habe die Monate davor ja auch schon gemerkt, dass ich sowas von drüber bin und nicht mehr kann, aber ich habe halt immer weiter funktioniert. Und wenn ich früher vielleicht einen Stopp gemacht hätte, oder das heißt früher gemerkt hätte, dass ich mir Pausen nehmen muss, und dass ich Hilfe annehmen muss, dann wäre es vielleicht auch nicht so extrem geworden. Aber der Körper war halt so ausgezehrt und dann kamen diese Infekte drauf und dann war halt einfach der Stecker gezogen. Und genau, wir haben dann im Netzwerk gearbeitet. Wir haben halt zum Beispiel dann geschaut, wo kriegen wir gesundes Essen her, was man auch tiefkühlen kann. Freunde haben vorgekocht reihenweise. Meine Eltern kamen aus München raus und haben den Kleinen dann mal genommen. Aber der war halt auch so an mir gehangen. Also der hat auch nicht woanders übernachtet, sondern er wollte natürlich dann trotzdem bei mir sein, was es natürlich auch noch ein bisschen schwieriger gemacht hat, als wenn man jetzt mal gesagt hat, du bist jetzt mal ein Wochenende bei den Großeltern oder so. Und dann fing es halt so langsam an. Nach ein paar Wochen durfte ich das dann immer so 5 Minuten Zeitraum steigern. Also dann hat man halt 4x20 Minuten, 4x25 und so. Und bei mir hat Akupunktur und so weiter ganz, ganz toll angeschlagen. Und ich habe wirklich auch sehr viel Disziplin letztlich reingesteckt in dieses Pausenmachen. Und es hat sich für mich so falsch angefühlt, also so undiszipliniert und faul. Und jetzt liegst du da rum und alle müssen irgendwie alles machen außenrum. Aber mir hat dann auch mal eine gute Freundin gesagt, du bist für mich der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Und dann musste ich so lachen. Ich sagte, nee, gar nicht, völlig unstrukturiert. Und ich sagte, nee, weil das so durchzuziehen, das erfordert wahre Disziplin. Und das war, glaube ich, meine Rettung auch, dass wir es gelernt haben, dass wir Hilfe annehmen und dass, wenn Leute anbieten zu helfen, dass man da nicht sagen muss, nee, ist dir das nicht zu viel, bist du dir sicher und überhaupt, sondern dass man sagen kann, okay, wenn jemand kommt und Hilfe anbietet, dann nehme ich die an, weil diese Person muss auf sich selber aufpassen. Wenn es ihr zu viel ist, das sind erwachsene Menschen, müssen sie von sich aus sagen, ich möchte das nicht. Und man muss nicht immer quasi alles alleine schaffen und keinerlei Hilfe annehmen und nach außen tolles Bild wahren. Das war für uns, also ich habe es dann schneller gelernt, mein Mann hat am Anfang sich richtig schwer damit getan, der ist halt auch ganz anders aufgezogen worden, aber hat es jetzt auch wirklich gelernt, dass man Hilfe annehmen darf, dass Leute auch gerne unterstützen, gerade wenn sie einen gern mögen und auch froh sind, wenn sie was tun können. Und das war halt einfach ein Riesen-Learning. Und was bei mir, glaube ich, zur Genesung auch sehr beigetragen hat, ist eben, dass ich ja schon meine Selbstständigkeit als Tanzlehrerin hatte und einfach, das war zwar knallhart, das alles zu pausieren. Also ich habe ein halbes Jahr das dann halt komplett pausiert. Es war gerade angelaufen, habe verschiedene Kurse gehabt, war schön. Und habe ein halbes Jahr komplett pausiert und dann ganz langsam Stück für Stück weitere Kurse wieder aufgebaut. Aber ich wusste halt, okay, ich kann nicht in so einen krass stressigen Anwaltsjob im Ami-Konzern, kann ich nicht zurück. Also zumindest nicht momentan. Aber ich wusste halt, wenn ich einen anderen Weg einschlage, dass ich trotzdem jetzt nicht dann quasi Hausfrau und Mutter und die Kranke bleibe, sondern ich hatte halt mein Ziel, was ich schaffen wollte. Und ich glaube, dass sowas auch viel mit einem macht, um diszipliniert auszuruhen, dass man sagt, mein Kind braucht mich und besser habe ich jetzt Pausen und bin danach wieder verfügbar für mein Kind, als dass ich irgendwann ganz ausfall. Und ich möchte weiter unterrichten. Ich brenne dafür. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Frauen brauchen das. Das tut denen gut. Es macht Sinn. Also dafür mache ich jetzt Pausen. Und das hat mir halt total geholfen.
Das glaube ich. Was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, du sagst, du bist ganz anders aufgewachsen, immer so auch, man ist brav und ich will jetzt nicht deine Eltern an Pranger stellen, aber wenn die jetzt auf dein Kind aufgepasst haben zum Beispiel oder andere Freunde oder die Eltern deines Mannes oder anderes familiäres Umfeld, konnten die immer damit so umgehen in dem Moment, wie dein Kind tickt?
Also zum einen ist es so, dass er oft bei anderen Leuten erstmal nicht so ist, also dass er da das schon ganz gut geschafft hat, in Anführungszeichen brav zu sein und angepasster, vor allem wenn es halt so war, wir haben ja oft dann auch Leute halt da gehabt, die halt mal 1-2 Stunden machen und wenn er dann 1:1 Spielbetreuung hat und volle Aufmerksamkeit, dann geht's ja auch gut. Also es ist eher so dieses, wenn du es im Alltag auch stemmen musst. Und zum anderen, ja, also jetzt gerade auch mit den Großeltern, das ist schon schwierig, wenn man halt da so unterschiedliche Erziehungsansichten hat, und dadurch ja auch, also auch, wie du sagst, auch ohne, dass ich die jetzt angreifen wollte. Ich meine, es war ja auch einfach eine andere Generation. Aber ich finde halt, wir wissen jetzt viele Sachen, die wir halt früher nicht wussten oder die unsere Elterngeneration vielleicht auch nicht wusste. Und jetzt sehenden Auges ein Kind dann so zu behandeln, wie man es halt nicht mehr tun sollte, finde ich sehr, sehr schwierig. Und das hat man schon gemerkt, dass es ist ja für mich schon oft schwer gewesen oder für uns zu akzeptieren, dass er halt einfach bei allem so drüber ist und dass es halt für jemanden, der halt einfach autoritär erzogen hat, völlig unverständlich ist, dass man da jetzt nicht strenger ist und dass man da halt durchgreifen muss und dann halt auch mit Strafen arbeiten und so. Und das ist schon schwierig. Und auch da habe ich aber in der Zeit auch mit meiner Heilpraktikerin gelernt, dass ich sozusagen jetzt Fokus gesund werden, das heißt Hilfe annehmen, wo es geht. Und wenn die das jetzt anders machen, also sie hat halt knallhart sozusagen gesagt, solange sie ihn nicht misshandeln, und das machen sie ja nicht, um Gottes Willen, das sind ja total lieb, nimm es an. Und die gehen damit anders um und ein Kind lernt auch, okay, der Opa geht mit mir anders um als die Nachbarin, die geht wieder anders um als die Mama und auch die Mama geht anders um als der Papa und jeder hat andere Grenzen und andere Verhaltensweisen. Und es war für mich auch sehr lehrreich, dass ich jetzt sozusagen nicht so arg aufpassen muss, wie gehen jetzt die anderen mit ihm um. Also schon natürlich in einem gewissen Maße, dass ich halt, wenn ich was mitkriege, was einfach grenzenüberschreitend ist, dass ich da durchaus schon auch was sage. Aber dass es auch okay ist, wenn jetzt halt, ja, keine Ahnung, der Opa hat halt dann zum Beispiel mit ihm total gerne am Handy gesessen oder irgendwelche Videos auf YouTube angeschaut oder so, wo ich mir halt dachte, okay, so geht die Zeit halt auch rum. Und es ist halt für einen älteren Menschen ja auch einfach eh anstrengend mit einem kleinen Kind. Und wenn du den dann zu viel hast und dann ist das auch noch so ein totaler Wildfang, dass man dann einfach eine Pause braucht und sich mit dem Kind ans Handy setzt, so what, davon wird er jetzt nicht krank. Also das habe ich halt auch gelernt, dass man jetzt nicht mehr, also wenn ich Hilfe annehme von anderen, dann darf ich auch akzeptieren lernen, dass die es halt anders machen, als ich machen würde.
Ich finde das auch
aber, genau, wenn es halt so große Erziehungsthemen gibt, also wenn es dann an einem wertschätzenden Umgang oder respektvollen Umgang mit dem Kind scheitert oder sowas, das sind schon Sachen, wo ich dann halt auch einschreite oder halt auch sage, so möchte ich das bitte nicht und was dann halt sehr, sehr schwierig ist für die Großeltern. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich wollte nur gerade sagen, sorry, wenn ich da reingequatscht habe, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass ich das auch erstmal akzeptieren musste. Man hat ja so seine Art, mit dem Kind umzugehen, aber man kann jetzt nicht jedem, der aufs Kind aufpasst, vorschreiben, was er zu tun hat.
Genau.
Also ich finde, jedem, dem ich mein Kind anvertraue, vertraue ich auch zu 100%. Auch wenn ich mir dessen bewusst bin, dass die natürlich andere Herangehensweisen haben. Manchmal sind sie auch viel, manche Omas und Opas sind auch viel weicher oder da kriegt er dann vielleicht auch jetzt an Weihnachten mal ein Plätzchen mehr, was er bei mir vielleicht nicht sofort bekommen hätte. Also das ist dann auch für mich okay, aber du hast schon recht, sobald es halt reingeht in dieses Grundsätzliche, dann hat man auch das Recht, als Eltern was zu sagen, finde ich schon.
Ja, finde ich auch wichtig. Also habe ich mich am Anfang auch nicht getraut, weil ich ja auch wieder anders erzogen worden bin, im Sinne von brav sein und die ältere Generation hat recht. Aber ich finde es ganz wichtig und gerade auch da wieder sozusagen Schleife zum gefühlsstarken Kind zurück, da halt erst recht, weil der ist ja noch feinfühliger als Kinder eh schon sind. Und da jetzt dann zu sagen, da wird mit ihm wirklich ganz unmöglich umgegangen und er sagt nein und es wird über seine Grenzen trotzdem hinweggegangen, wenn ich da nicht einschreite und ich sage, bitte, können wir das nicht anders machen, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel schauen. Also ich kann nicht um des lieben Friedens willen mein Kind dann Erziehungsmustern aussetzen, die einfach ja toxisch sind. Und das ist halt so eine schwierige Gratwanderung, finde ich. Aber ja, genau, also diese das mit der Süßigkeit, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch gelernt, mein Gott. Also ich wollte da auch ein bisschen strikter sein, weil auch da, er ist halt echt mit Süßigkeiten auch extrem fordernd und was wir für krasse Streits haben, nur deswegen, wo ich denke, naja, wenn er die halt einfach nicht so kennen würde, wäre halt auch einfacher. Aber gut, jetzt hat ihn halt die Nachbarin gehabt und jetzt haben ihn die Großeltern gehabt und so weiter und so fort. Dann um Gottes Willen, dann soll er seine Süßigkeiten erkriegen, dann soll er sich wohlfühlen und dann muss ich halt daheim dann die Wutanfälle schon ausbaden, mein Gott.
Weil du gerade gesagt hast, auch nochmal speziell auf gefühlsstarkes Kind. Was ist denn bei dir anders als jetzt bei anderen Eltern? Also welche Situationen laufen anders? Wo musst du vielleicht anders handeln, mehr laufen lassen, sage ich mal? Wo jetzt vielleicht ich sagen würde zu meinem Kind, jetzt ist aber mal Schluss. Nur, dass man mal versteht, wie man anders umgeht mit gefühlsstarken Kindern.
Also auf der einen Seite dass man schon noch mal mehr Ja-Umgebung schaffen sollte, wie man so schön sagt. Also das ist jetzt meine eigene Erfahrung, gemischt mit den Büchern, mit denen ich mich befasst habe sozusagen. Also es gilt sicherlich auch nicht für alle. Aber bei unserem Kind ist es eben schon so, dass er mit Grenzen extrem schlecht klarkommt. Also dass zum Beispiel, weiß ich nicht, diese Sachen an der Straße an der Hand laufen oder sowas. Das sind so Dinge, wo ich gerne strenger wäre, aber wo er halt, sobald du ihn nur an der Schulter berührst, rastet er halt völlig aus und du schmeißt dich auf den Boden, du kannst gar nichts machen. Und wo ich einfach gemerkt habe, ich versuche ihm viele Räume zu schaffen, wo er entscheiden kann. Außer wenn ich jetzt sage, wir sind an der Hauptstraße, hier geht's nicht, hier gehst du an die Hand, Punkt. Und notfalls, wenn er sich halt dann auf den Boden fallen lässt, dann mussten halt an der Hand oder Strampel drüber tragen oder wie auch immer. Auch das kennen ja viele Eltern, aber es ist halt einfach in einem sehr extremen Maß, dass wir halt schon oft überlegen, ist es jetzt die Wut wert oder nicht? Und auf der anderen Seite wieder zu schauen, gerade auch solche Kinder brauchen Grenzen. Und das habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass auch gerade durch meine eigene Geschwächtheit mit Post-Covid noch, ich mir dachte, ich habe überhaupt keine Kraft für diese Wutanfälle, ich habe die Kraft nicht, dann soll er halt machen. Ist auch wieder schlecht, weil dann kriegt er ja keine Grenzen und hat keine klare Linie und dann wird's auch wieder intensiver. Also das ist so eine Gratwanderung, die ganz, ganz wichtig ist, dass wir bei einem gefühlsstarken Kind zum einen wirklich mehr schauen, vor allem wenn der so ein Autoritätsproblem sozusagen hat, das ist eben das, was auch mit dieser PDA zusammenhängen könnte, falls das bei ihm zutrifft, dass man wirklich schaut, dass er möglichst viel selber machen, selber entscheiden kann in dem Rahmen, wo es geht und dass man in vielen Situationen auch mal überlegt, will ich das jetzt aus Prinzip, weil ich mir das jetzt so einbilde? Ist ja auch oft so bei uns Eltern, dass wir irgendwie denken, nee, aber das muss jetzt so sein oder keine Ahnung, im Supermarkt eine Situation, wo auch noch dann Blicke von außen kommen, wo man sich denkt, die Gesellschaft erwartet aber jetzt das. Und dass man da dann halt überlegt für sich, warum möchte ich das jetzt? Ist das aus Prinzip oder ist das sozusagen zu seinem Schutz, ist das wirklich wichtig? Genau, und dann entsprechend halt nachgibt oder sich halt auch gegen ein schreiendes Kind halt dann durchsetzt. Und das ist schon noch was, was halt auch wieder Kraft kostet, dass man halt ständig vor solchen Entscheidungen steht und halt immer situationsbedingt auch entscheiden muss. Und seit wir das aber so machen, ist es trotzdem in dem Maße einfacher. Also dieses, wir haben auch eine Zeit lang, dann waren wir irgendwie, also gerade mein Mann hat auch gesagt, wir müssen jetzt da radikaler und mehr aus Prinzip und beide am gleichen Strang und überhaupt. Und es war, kann bei Kindern bestimmt funktionieren, war bei ihm aber ganz schwierig. Also der ist dann so ein Revoluzzer geworden und der war tief verzweifelt über seine ihm genommene Unabhängigkeit, dass es halt nach hinten losging und dass wir einfach gemerkt haben, er will vieles selber und er ist vom Kopf auch sehr, sehr weit. Also ist auch das, was unsere Tagesmütter auch uns immer wieder spiegelt, dass man mit ihm schon auch wirklich viel sprechen kann, dass er sehr weit ist, dass er unglaublich viel spricht, unglaublich verständig ist, aber gleichzeitig irgendwie auch überfordert mit dem, was er alles kann. Und dann halt sehr schnell in dieses Körperliche kommt, in dieses Schubsen, Hauen und so weiter. Und das ist dann auch was, also zu deiner Frage auch mit dem, was ist anders oder dass jetzt in einem Regelkindergarten es dann doch potenziell so wäre oder auch so war, er war davor auch in der Krippe, diese Kombi aus, er ist auf der einen Seite halt echt ein Wildfang und schubst und so und auf der anderen Seite ist er super sensibel und ihm ist alles zu laut, wenn mal ein Kind weint, dass das in so einem Regelkindergarten mit dann irgendwie 25 Kindern in der Gruppe und große Gruppen und viel drinnen sein, äußerst schwierig ist und auch für die Erzieher halt sehr, sehr schwierig ist, natürlich mit so einem Kind dann umzugehen, ohne es halt nur zu strafen und irgendwie wegzuschicken. Und genau, das ist halt auch so, wir gerade so dran sind, dass wir halt schauen, wo geben wir ihn jetzt hin und jetzt haben wir halt Waldkindergarten so noch im Gespräch und genau, also wo auch oft gesagt wird, warum gebt ihr euch denn diesen Stress und ihr arbeitet doch beide und dann mit Fahrerei und gebt ihn doch einfach hier hin, ist doch ein guter Kindergarten. Und ich sage, ja sicherlich, das ist bestimmt ein guter Kindergarten, wir schauen uns den auch an. Aber wir hatten das halt schon, dass er nicht mehr hingehen konnte, dass er panisch geschrien hat über Wochen und du konntest ein völlig panisch, also ich habe gesagt, ich kann nicht ein wirklich Kind, was panische Angst hat und voller Wut und Verzweiflung ist, da immer wieder abgeben und dann rufen die ja trotzdem an und sagen, ja, du musst ihn jetzt wiederholen, weil es geht nicht mehr. Und dass man da einfach schaut, wie kann ich mit einem gefühlsstarken Kind einen Rahmen schaffen, in dem er sich geborgen und geschützt fühlt und sich halt so entwickeln kann, wie er halt ist und natürlich seine Grenzen bekommt. Also das ist oft, das wird dann so als Laissez-faire-Erziehung gesehen, dass man halt sagt, naja, der kriegt ja gar keine Grenzen und das ist überhaupt nicht das, was ich meine und auch nicht das, was ich will. Aber einfach, dass er mit dem, was er ist, in bestimmten Grenzen absolut er selbst sein darf und auch sich selbst ausleben und experimentieren darf.
Ja, ich glaube, wenn dir die Leute solche Tipps geben, ich glaube, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe Verständnis, aber ich sag mal so, ich hatte noch nie einen Anruf von einer Kindergärtnerin, die gesagt hat, ihr müsst ihn jetzt abholen. Also nur, wenn er krank war. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist echt was, was man, die Leute verstehen das, glaube ich, in dem Maße dann wahrscheinlich nicht, wie das dann werden kann. Deswegen verstehe ich euren Punkt, dass ihr sagt, wir fahren lieber viel, viel weiter und wissen, da fühlt er sich wohl, da fühlen sich auch alle mit ihm wohl und können ihn handhaben, anstatt ihn irgendwo reinzuzwängen, wo es dann eh nicht klappt. Also
ja.
Von daher, manchmal, ja, ich glaube, man muss da, ich höre raus, man muss viel erklären, viel erzählen, damit Menschen auch wirklich verstehen, der hat nicht nur gerade eine Phase, sondern der ist halt in manchen Punkten vielleicht ein bisschen anders als andere Kinder, ja.
Ja. Und auch schauen, wo ist es wert zu erklären. Also das habe ich auch gelernt. Am Anfang habe ich dann auch gedacht, ich will ihn verteidigen. Und er ist ja wirklich, er ist so ein tolles Kind, so ein toller Mensch. Und ich will nicht, dass die Leute ein schlechtes Bild von ihm haben. Oder ihn jetzt einfach für einen Stempel drauf anstrengend abstempeln. Ne? Aber auch zu überlegen, wo ist es das denn wert? Also wo macht man sich die Mühe, das zu erklären? Wer hat wirklich ehrliches Interesse an dem Kind, an den Erziehungsmethoden, an den Wegen, die wir gehen? Und wer hat sich sowieso schon sein Bild vorab gemacht und das ist dann nur noch ein Kampf mit Windmühlen? Also da habe ich auch gemerkt, dass ich da einfach jetzt nicht mehr so die Energie reinstecke. Weil es gibt auch Leute, die haben halt einfach, die stecken sehr gerne in Schubladen, die packen sehr gerne Stempel drauf und sagen, wieso macht ihr euch immer alles so schwer? Und wollen das auch nicht sehen. Genau, und das ist auch was ich Eltern mit anderen gefühlsstarken Kindern empfehlen kann, wo ehrliches Interesse da ist, unbedingt austauschen. Es ist so, so hilfreich. Aber wo es nicht da ist, also wo dann oft so Pauschalaussagen kommen, die dann auch nicht, irgendwann vielleicht auch nicht mehr gut gemeint sind, sondern ja, halt einfach draufgestempelt, da kann man sich dann auch, finde ich, so ein bisschen zurückziehen.
Wo du gerade andere Eltern ansprichst, ich mag das ja gar nicht, also ich möchte jetzt nicht, dass wenn jemand diesen Podcast hört, diese Folge, sagt, oh, ich glaube, ich erkenne da mein Kind und sofort denkt, ach, das ist bestimmt auch gefühlsstark, jetzt haben wir's. Weil ich finde, es kann so viel sein. Man kann nicht sofort das erkennen, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir miteinander sprechen und ich bin mir sehr sicher, dass es viele Menschen betrifft, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich bin ja jetzt keine Expertin, du auch, also du bist mehr Expertin als ich, weil du es selber erlebst als Mutter, wir sind keine Ärztin, keine Psychologin, wir beschäftigen uns nicht beruflich mit Kinderpsychologie, aber jetzt aus deiner Erfahrung mal gesprochen, gibt es Anzeichen, wo man sagen kann, vielleicht solltet ihr Eltern mal in die Richtung gefühlsstarkes Kind denken?
Ja, also genau wie du sagst, ich bin ja auch nicht vom Fach, sondern habe nur meine eigene Erfahrung und halt recht viel mich dadurch jetzt damit befasst. Ich würde tatsächlich sagen, dass es für eigentlich alle Eltern hilfreich ist, mal von der Nora Imlau das Buch So viel Freude, So viel Wut zu lesen, weil das einfach das erklärt und weil eben unsere Kinder sind ja so unterschiedlich und es gibt ja so eine Bandbreite, nicht nur bei gefühlsstarken Kindern, sondern auch bei einem Kind, was vielleicht einfach ein bisschen intensivere Gefühle hat als andere, aber jetzt noch nicht so extrem ist und es hilft einfach auch, um andere Kinder, andere Eltern zu verstehen. Also ich habe auch Freundinnen, die haben das einfach so aus Interesse gelesen und gesagt, das ist ja mega spannend und man lernt auch viel über sich selbst, weil manchmal ist vielleicht auch ein Elternteil gefühlsstark und wusste das aber halt nie, weil man sich nie damit befasst hat und sich immer ein bisschen falsch gefühlt hat. Auf der anderen Seite, genau, würde ich dann, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind ist zu viel, würde ich mich damit mal befassen. Also zum einen, klar, hängt es immer auch von einem als Eltern ab und ich muss ja auch sagen, ich war auch in einer super geschwächten Position mit diesem blöden Post-Covid. Also vielleicht jemand, der jetzt in seiner Mitte total ruht und tiefenentspannt ist, hätte das vielleicht auch besser weggesteckt, aber nichtsdestotrotz merkt man bei unserem Sohn schon sehr schnell, dass er einfach sehr intensiv ist. Also inzwischen auch Leute, die sich jetzt vom Freundeskreis oder im Umfeld mehr mit ihm befassen, sagen schon auch, okay, ja, ist schon mehr dran. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu viel, zu heftig, der passt nicht so richtig ins Muster rein, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das erwartet habe mit Kindern. Oder auch gerade, wenn tatsächlich Äußerungen von Erziehern kommen, die dann irgendwie sehr schnell sagen, es geht so nicht und der ist so wütend und drüber und sowas. Ich meine, das ist immer die Frage, ist das jetzt irgendwie es gibt ja auch Kinder, die haben da wirklich ein totales Problem und die sind vielleicht irgendwie gewalttätig aus anderen Gründen, aber oftmals steckt ja auch was anderes dahinter. Und also man kann das schwer so pauschal sagen, weil es immer natürlich aufs familiäre Umfeld ankommt, aufs Alter und so weiter. Aber wenn ihr das Gefühl habt, so dieses, euch ist euer Kind, fühlt sich oft nach zu viel an, nicht nur in so einer Phase, sondern generell, dass du oft denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und umgekehrt, wenn das Kind vieles als zu viel empfindet. Also keine Ahnung, da kann dann die Strumpfhose nicht mehr angezogen werden, weil die super kratzig ist. Dann diese ganze Reizüberflutung in einem sehr hohen Maße. Also ich finde es ganz schwer, das so pauschal zu sagen, aber wenn ihr so das Gefühl habt, der ist einfach irgendwie mehr, der oder die ist einfach so viel mehr als andere Kinder in jeder Gefühlsrichtung, würde ich mich zumindest damit mal befassen. Und dann kann man ja gucken, finde ich mein Kind wirklich, auch wenn ich mich da einlese, als gefühlsstark, oder hilft mir das einfach so ein bisschen mit ihm umzugehen? Oder vielleicht erleichtert es mich auch und sagt, haha, nee, so ist es bei uns ja nicht. Also unsere ist ja da echt viel entspannter. Genau, also pauschal ist es, glaube ich, in jedem Fall schwer zu sagen, vor allem, weil es ja auch keine Diagnose ist, sondern eher so ein Charakterzug.
Ja, das meine ich eben damit. Ich mag das jetzt, also es ist ja bei allem so, dass man dann zuhört, ach, das habe ich auch. Das, ja, ja, also, das, oder das hat mein Kind auch. Aber ich glaube, und das höre ich auch bei dir raus, dass es einen halt auch erleichtert, wenn man weiß, in welche Richtung man vielleicht mal denken könnte. Also ja. Eltern neigen ja schnell dazu, auch ich, sich zu hinterfragen, zu sagen, liegt das jetzt an der Erziehung oder haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder vielleicht sich auch einfach mal zu fragen, wie tickt denn vielleicht mein Kind? Was für Gefühle hat vielleicht mein Kind? Charaktereigenschaften, egal was. Einfach mal zu überlegen, es muss ja nicht immer das perfekte Kind sein, das bei dem alles sofort klappt. Es kann auch einfach sein, dass es einfach andere Gefühle hat als andere Kinder. Also, und ich möchte jetzt auch noch am Ende der Folge mal was sagen. Ich finde es sehr spannend, weil du gesagt hast, Hochsensible, hast du am Anfang gesagt, Erwachsene können auch oft gefühlsstarke Kinder gewesen sein. Es gibt eine Person, die mir sehr, sehr nahe stand in der Vergangenheit. Und diese Person hat irgendwann mal rausgefunden im Erwachsenenleben, dass sie hochsensibel ist. Und das hat sie so erleichtert, das zu wissen. Mhm. Und ich kenne auch die Kindheitsgeschichte der Person. Und ich bin mir, also jetzt mache ich auch mal die Hobbypsychologin, sehr sicher nach dem Gespräch, dass es auch in gefühlsstarkes Kind reinpasst. So, das finde ich auch spannend. Das heißt, man muss sich ja nicht immer nur als Kind damit befassen, sondern es gibt auch Erwachsene, die diese Eigenschaften haben können, oder? Dieses Gefühl.
Sehr, absolut. Also diese jetzt mal so 7%-Zahl, das bleibt einem ja, weil gefühlsstark ist jetzt nicht irgendwie eine Lebensphase, sondern genau, es gibt Erwachsene, die auch gefühlsstark sind. Und dann ist ja auch ganz spannend, wie das wieder zusammenhängt, wenn du dann auch wieder ein gefühlsstarkes Kind hast und wenn ihr sehr stark aufeinander prallt, dein Kind und du, dass vielleicht bei beiden auch sowas ist. Oder vielleicht auch gar nicht bei deinem Kind, sondern nur bei dir. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut, sich mit der Thematik zu befassen, wenn man jetzt so das Gefühl hat, das ist einfach, das Kind hat sehr viel Power oder sehr viel Wut oder ist sehr, sehr empfindlich, dass man für sich selber besser Bescheid weiß, wie man selber vielleicht tickt, dass man weiß, wie man mit dem Kind vielleicht nochmal mehr auf Augenhöhe umgehen kann. Und es hilft ja letztlich auch dem Kind, wenn man da die Augen öffnet und sagt, okay, du funktionierst da sozusagen ein bisschen anders. Also funktioniert ist vielleicht das falsche Wort, aber du bist da ein bisschen anders. Du bist trotzdem und genauso wie du bist gut. Und wir gehen mit dir aber ein bisschen anders um. Und das Kind ja dann auch merkt, es wird so geliebt, wie es ist. Auch wenn es ein bisschen anders ist. Und das sind Kinder ja auch so unglaublich feinfühlig, dass man das ja, also selbst wenn man dem Kind sagt, ha, ich habe dich immer lieb, aber das nicht meint, sondern halt gleichzeitig ausstrahlt, du bist mir eigentlich viel zu viel, dass die diese Nuancen ja trotzdem wahrnehmen. Also dass es wirklich auch als Eltern erleichtern kann zu sagen, okay, mein Kind ist da einfach ein bisschen drüber, ein bisschen heftiger als andere Kinder. Und das Leben ist für, und auch dieses, dass man es akzeptiert, unser Leben ist dadurch anstrengender. Also nicht im Sinne von, das ist mir auch zwischendurch echt oft passiert, ich habe gesagt, unser Kind ist so anstrengend, habe dann gedacht, oh nein, das ist so gemein, dass du das sagst und es ist ja nur sein Verhalten. Aber dass man sich da auch erlaubt zu sehen, dass es halt anstrengender ist, wenn du halt ein Kind hast, was ständig durchs Raster fällt und was von anderen halt als nervig, zu viel, unerzogen und sonst was betrachtet wird, dass es auch okay ist, wenn man dann halt sagt, es ist für uns eine intensive Situation und wir brauchen da auch ein bisschen Freiraumpause oder Verständnis.
Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich nehme da ganz viel mit und ich bin mir sehr sicher, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch was mitnehmen. Was ich besonders schön finde und dir mitgeben möchte, ist, dass es diese Positivität, die du ausstrahlst, ist echt toll. Mit allem, was du erlebt hast und auch, was ich mir persönlich mitnehme, ist dieses Berufliche. Das finde ich wirklich stark. Wie du diesen Wechsel hingekriegt hast und auch trotz, dass du da pausieren musstest, jetzt das weiterverfolgst, dieses Tanzlehrerin sein und auch mit Blick auf nach der Geburt mit Frauen zusammenarbeitest. Also vielen Dank, dass du so dein Leben mit uns geteilt hast.
Dankeschön, sehr gerne. Ja, und das ist, also ich bin auch sehr glücklich, dass ich den Weg gefunden habe, weil ich jetzt ja auch mit der Erfahrung, die ich habe, sowohl mit gefühlsstarkem Kind als auch mit Erschöpfung als Mama, meinen Frauen in den Kursen halt auch so viel mitgeben kann. Weil es ist schon, also ich hatte jetzt erst wieder eine Frau auch in meinem Kurs, die halt auch selber gesagt hat, sie ist so am Limit und sie kann einfach nicht mehr. Und dass zum einen jetzt auch mal ein Raum da ist, wo Frauen das äußern dürfen. Und auch, also ich habe selber dadurch einfach die Erfahrung gemacht, dass wir Pausen brauchen, dass wir Selbstfürsorge brauchen und dass jetzt auch zum Beispiel ein Rückbildungskurs nicht bedeuten muss, ich bin jetzt innerhalb von den nächsten 8 Wochen wieder in meinem alten Body, ich muss mein After-Baby-Body wieder zurückformen und wieder Druck und wieder Leistung und wieder Gas geben, sondern dass wir halt auch da eine gewisse Weichheit reinpacken dürfen. Und das, also ich zumindest in meinen Kursen mache das halt sehr gerne so, dass natürlich hast du ein krasses Ganzkörpertraining durch Bauchtanz und du kannst ganz tolle Rückbildung machen, es ist von Beckenboden toll, aber dass wir halt sagen, es darf auch eine Wellness-Auszeit für die Mamas sein. Also dass man auch da diese Härte rausnimmt oder dass, wenn ich so merke, eine Mama öffnet sich, die ist wirklich am Limit, ist ja auch egal, ob das jetzt ein Burnout ist, ob das eine Post-Covid ist, ob das körperlich ist, ob das ein Effekt nach dem anderen ist, dass man wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus auch sagen kann, du, also ohne zu therapieren, um Gottes Willen, aber wenn man das Gefühl hat, das passt gerade, dass man sagen kann, pass auf dich auf, schau, dass du dir ein paar kleine Inseln der Selbstfürsorge schaffst und schau wirklich auf dich, weil schau mal, ich habe es anders erlebt, bei mir musste es erst so weit kommen, vielleicht muss es bei dir nicht. Und das ist halt auch viel wert, oder auch wenn ich jetzt von Frauen auch immer wieder mal gesagt bekomme, so, oh Gott, du hast echt das gefunden, was dich so glücklich macht, weil viele von uns sich ja in der Elternzeit auch umorientieren wollen, nicht so recht wissen, wohin oder es auch tun. Und das freut mich einfach total, so knallhart dieser Weg jetzt irgendwie war. Zum einen habe ich meins gefunden und zum anderen kann ich andere Frauen halt auch so unterstützen damit. Und ja, das ist einfach Gold wert. Also letztlich ist alles immer für irgendwas gut.
Das stimmt. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und Selbstfürsorge ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bei vielen Müttern, da kann ich wirklich auch ein Lied von singen. Darf man nicht vergessen.
Ja, Selbstfürsorge ist ultra wichtig und deshalb möchte ich euch auch nochmal am Ende dieser Folge meine Folge 26 empfehlen. Da geht's um Mental Load und warum gerade Mütter davon betroffen sind und wie man lernt, damit umzugehen. Das war meine Folge zum Thema gefühlsstarkes Kind und ich möchte jetzt ganz ehrlich zu euch sein, als Christina sich bei mir gemeldet hat, da war ich erst ein bisschen skeptisch, ob das Thema etwas für mich und meinen Podcast ist. Und ich war mir auch überhaupt nicht sicher, was eigentlich gefühlsstark bedeutet. Ich hatte das noch nie so gehört und das ist ja auch keine offizielle Diagnose. Und ich behaupte jetzt mal, dass ich deshalb auch etwas unsicher war. Aber als ich dann Christina kennengelernt habe und vor unserer Aufzeichnung wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, da habe ich gemerkt, dass ich möchte, dass sie ihre Geschichte über meinen Podcast teilen kann. Und ich konnte in dieser Folge auch wahnsinnig viel lernen und für mich mitnehmen und finde es sehr beeindruckend, wie Christina ihr Leben mit gefühlsstarkem Kind lebt. Und ich hoffe sehr, ihr seht das genauso. Ihr könnt mir auch gerne was zu dieser Folge schreiben. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Gedanken dazu. Ich würde mich da sehr freuen. Ihr findet meine Kontaktdaten unter dieser Folge. Und auch ganz wichtig, ich suche gerade auch neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner beziehungsweise neue Themen rund um Mutterschaft, Elternsein, Schwangerschaft, alles, was so ein bisschen in der Tabuzone gelandet ist und wo ihr meint, man müsste mehr drüber reden. Schickt mir da doch gerne eure Ideen und vielleicht seid ihr auch die richtigen Gesprächspartner schon für mich oder habt Leute, die vielleicht da reinpassen würden. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich natürlich auch wieder über eine gute Bewertung von meinem Podcast und über eure Likes und Abos auf Instagram. Das war's mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.